guten Morgen, Church. Die Angst vergeht. Ich tanze mitten im Sturm. Wenn Angst kommt, rufe ich zu dir. Woher kommt mir Hilfe in Zeiten wie diesen? Wenn ich mir Gedanken über ein Thema mache und sie formuliere, worüber ich sprechen möchte, liebe ich es, mir von anderen Inspirationen zu holen, von anderen Predigern auch, von Büchern und so weiter. Und ich glaube, dass heute das vierte Mal ist, dass ich über König David spreche. Und es gibt einfach zu viel, was man über ihn und seinen Lebenswandel sagen kann, dass ich überzeugt bin, dass mein ganzes Leben überhaupt gar nicht ausreichen könnte. Und ich bin immer wieder aufs Neue ergriffen. Und manchmal muss ich auch meine Tränen unterdrücken, wenn ich über ihn lese oder auch Predigten über ihn höre. Ich kann mir da nicht helfen, mir kommen einfach die Tränen. Und letztes Jahr habe ich über Davids Schwächen gesprochen, aber heute möchte ich über einigen seiner Stärken sprechen. Ich kann nicht alle bringen, aber einige. Und der Psalm 57 ist ein Lied von David mit der Überschrift Erbarme dich über mich. Man könnte es auch so benennen, Hilfe in der Not. Dieser Psalm stammt aus der Zeit, als er sich auf der Flucht vor König Saul aufhielt, in einer Höhle aufhielt. Und wie wir wissen, David war ein besonderer Mann. So besonders, dass wir nach so vielen Tausenden von Jahren immer noch über ihn reden. Und wir fragen uns, was für ein Mann ist David wohl gewesen? Und im 1. Samuel 13 und auch im Neuen Testament in der Apostelgeschichte 13,22 steht, ein Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Und das ist stark, oder? Mal ehrlich, wer wünscht sich nicht, dass Gott diese gleichen Worte über uns ausspricht? Und hier sehen wir, wonach Gott Ausschau hält. Ein Mann nach meinem Herzen, aber wieso? Der allen meinen Willen tun wird. Und wenn man fragt, was meint Gott damit? Was war an David besonders? Bekommt man meistens die Antwort, dass er David ein demütiges Herz hatte. Und das habe ich jahrelang auch geglaubt, was ja auch stimmt. Aber das war nicht der springende Punkt. Denn es gab auch viele andere Menschen vor David, die auch ein demütiges Herz hatten, zum Beispiel Mose. Von ihm steht in der Bibel, dass es auf der ganzen Welt keinen Mann gegeben hat, keinen demütigeren Mann als ihn. Und das passierte aber erst danach, als er die Herrlichkeit Gottes vorbeiziehen gesehen hat. Vorher wurde er auch zornig, vorher ja, war er nicht so demütig. Und ich habe oft gebetet, Herr, und lacht bitte nicht, ja, ich möchte so gern wissen, warum David ein Mann nach deinem Herzen war. Wie kann ich solch ein Mensch werden? Warum kannst du mich nicht so in meinem Herzen verändern, sodass du das Gleiche von mir sagen kannst? Auch habe ich mir gewünscht, dass ich in die Vergangenheit versetzt werden würde, entweder in eine Vision oder in einem Traum, um es zu verstehen und auch die Zeit mitzuerleben, die Begebenheiten und selbst Zeuge zu sein, durch welche Not David ging und trotzdem an Gott festhielt. Das muss nicht einfach gewesen sein, in so einer Zeit gelebt zu haben. Und ich lebe lieber in unserer heutigen Zeit mit dem Komfort, den wir haben. Damals war es schwieriger. Wisst ihr, als Gott das über David aussprach, war er ein Jugendlicher, so wie ganz viele heute hier, ein junger Mann, 16 vielleicht, 17, das weiß ich jetzt nicht genau, aber er war ein junger Mann, ein Hirte. Und es war überhaupt keine Rede davon, dass er einmal ein Gesalbter, ein König, der von Gott eingesetzt werden würde. Und die Geschichte Davids zeigt uns, dass vieles im Leben, das wir seit Kindheit erfahren, dazu dient, um auf unsere Bestimmung und den Dienst zubereitet zu werden. Es liegt an uns, ob wir es zulassen oder auch nicht. Gott lässt uns viele kleine und größere Dinge erfahren, die wir mit ihm lösen sollen, damit wir für das eigentliche Ziel ausgerüstet sind. David war jemand, der sich ausrüsten ließ. Er war nicht nur Hirte, sondern auch Dichter, Musiker, Sänger, Lobpreiser, Riesentöter, König und Vorfahre von Jesus. Einer der größten Männer im Alten Testament. Öffentlich begegnet uns David, als er von seinem Vater an die Kampffront mit Essen für seine Brüder geschickt wird. Er sollte ihm auch berichten, wie es ihnen geht. Er war doch noch so jung und hatte bisher nur Schafe gehütet. Was kennzeichnete ihn nun, dass Gottes Augen auf ihn sahen? Erstens, David hatte eine Haltung des Glaubens. Gott gefällt es, wenn wir mit Glaubenshaltung vor ihn treten. Wahrer Glaube besitzt die Kraft, den Schwierigkeiten ins Angesicht zu sehen. Wir alle kennen diese Geschichte vom Riesen, den Goliath. David sagte zum König: Schicke mich. Ich werde gegen diesen Riesen kämpfen, der Gott gelästert hat. Saul wollte ihn aber nicht gehen lassen und David erzählte dem König, wie er einen Löwen und Bären hinterherrannte und ihn die Beute zu entreißen und sie schließlich tötete. Mit Überzeugung sagte er zu Saul: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand des Philisters erretten. So etwas hatte Saul noch nie gehört. Und sicherlich hatte es ihn beeindruckt. Hier sehen wir etwas von einer Haltung des Glaubens, die David hatte. Das war nicht etwas, wozu er sich im Moment entschlossen hat. Dieser Glaube lebte ständig in ihm. Es war für ihn selbstverständlich. Glauben muss entwickelt und kultiviert werden. Es ist nicht selbstverständlich vorhanden. Und im Neuen Testament lesen wir: Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Wir halten fest, David hatte einen unerschütterlichen Glauben und der König ließ ihn schließlich in den Kampf gehen. Zweitens, der jugendliche David hatte keine selbstsüchtigen Ambitionen. Er suchte nicht sich selbst, war nicht stolz. Als der König ihn schließlich gehen lassen wollte, gab er ihm seine Rüstung. Jetzt stellt euch einmal vor, den kleinen Hirtenjungen in der Rüstung des Königs. Niemand in Israel hatte so etwas jemals erlebt. Wie würden wir das heute machen? Ich glaube, die meisten würden ihr Handy zücken, um Selfies zu machen, um sie unverzüglich zu posten. Sollen alle mal sehen, wer ich bin? Jemand, der die Rüstung des Königs anhat. Schaut mal, wie der König mich ehrt. So mancher hätte sogar vergessen, dass es eigentlich um einen Kampf geht. Doch David blieb, wer er war. Er bildete sich absolut nichts darauf ein, sondern betrachtete die königliche Rüstung eher als Hindernis. Und vielleicht kennt jemand von uns den Ursprung des Stolzes nicht. Gottes Wort zeigt uns, dass Stolz die Charaktereigenschaft des Teufels ist. Er ist in seinem Herzen geboren und Stolz hat uns Menschen von Gott getrennt und zu Fall gebracht. Und hier sehen wir einen einfachen Hirtenjungen, David, der Stolz überwunden hat. Er warf all das Zeug ab, er vertraute auf Gott. Drittens, David hatte auch die Furcht überwunden. Wir sehen auch, dass in der Bibel Stolz und Furcht häufig miteinander einhergehen. Als ich das herausgefunden habe und darüber mit einigen Menschen gesprochen habe, sie waren sehr erstaunt und konnten es mir nicht glauben, dass auch sich zu fürchten oder sich nicht zu trauen eine Art von Stolz ist. Warum, bitte schön, soll Stolz denn Sünde sein? Die Antwort ist Angst vor Fehlern. Wenn man eine Sache nicht perfekt macht, dann traut man sich nicht und wird niemals das übernehmen, wozu man berufen worden ist. Die Wurzel dafür ist Stolz und nicht nur Stolz, sondern auch Verzagtheit und Furcht. Nicht die Angst, dass man sich jetzt erkälten kann, aber eine Ängstlichkeit vor allem, was einem begegnen kann. Und durch Jesus sollen wir das überwinden. Könnt ihr euch den Riesen Goliath vorstellen, der circa 3 Meter groß war, ja, gegenüber einem Jugendlichen, einem normalen Menschen, ja? Wie muss das ausgesehen haben? In der unsichtbaren Welt sah das bestimmt so aus. Der Riese war so klein gegenüber David, der einen Riesenglauben hatte. Und hinter David eine von Kampf gerüstete Armee voller Engel. Gott selbst ging Seite an Seite mit David. Und ich bin mir überzeugt, dass als David den Stein geworfen hat, Gott im Stein war. David hatte die Furcht überwunden. Mein vierter Punkt ist, David hatte auch seinen eigenen Charakter im Griff. Auch als Jugendlicher. Hier möchte ich kurz ins Neue Testament gehen. Wenn wir aufmerksam uns den Alltag von Jesus und seinen Jüngern anschauen, merken wir, dass als Jesus seine Jünger berief, er nicht anfing, sie zu schulen, wie sie das Evangelium verkündigen oder wie sie Gemeinde bauen sollen, sondern er sie schulte, damit sie Menschen nach dem Herzen Gottes werden. Es war eine Charakterschule. Wie wurde nun David zu solch einem Mann? Wenn wir die Psalmen lesen, bekommen wir von David selbst darauf eine Antwort. Schon als junger Mensch befasste er sich mit Gott und seinem Wort, seiner Größe und liebte die Ordnungen Gottes. Psalm 119 sagt viel über die Sehnsucht Davids nach den Geboten Gottes. Wir lesen im Vers 20: Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als deine Weisungen stets vor Augen zu haben. Wie viele Tage und Jahre verbrachte er wohl beim Hüten der Schafe in der Einsamkeit und beschäftigte sich mit dem Schöpfer? Zurück zu seinem Charakter. Als David ins Lager kam, fragten ihn seine Brüder, was er denn hier zu suchen habe. Besonders sein älterer Bruder beschuldigte ihn, überheblich und ein Schaulustiger des Kampfes zu sein. Mit diesen Worten wollte er ihn nach Hause schicken. Und David hätte zurückschlagen können. Insbesondere, weil es sein Bruder war. Doch er blieb ruhig. Er ließ ihn stehen. Wie sieht es bei uns aus? Ist dir schon aufgefallen, dass unser Charakter ganz schön schädlich sein kann? Er ist unser größter Feind oder einer der großen Feinde. Oft befinden wir uns in einer Situation, wo wir uns wünschten, etwas nicht gesagt oder nicht so gehandelt zu haben. Aber letztendlich, was tun wir meistens? Wir sagen, ich kann nichts dafür. Ich bin halt so. Bei David war es anders. Er wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass Gott ihn zum zukünftigen König über ganz Israel berufen hatte. Auch hatte er die Salbung und das ausgegossene Öl über ihn durch den Propheten Samuel erlebt. Hätte er nicht mindestens jetzt mit stolzer Brust durch die Gegend gehen können? Ich bin König. Nein, ein Herz nach dem Herzen Gottes sieht anders aus. Er hatte einen vorbildlichen Charakter. Als gesalbter König erlebte David das pure Gegenteil. Er wurde plötzlich verfolgt und kam in großer Not. Wer kennt das nicht? Vor allem diejenigen, die zu Gott finden und Söhne und Töchter Gottes werden. Plötzlich befindest du dich in großer Not. Und dann wendest du dich manchmal den falschen Menschen zu, die einen einfach falsch beraten. Wisst ihr, sogar unter Gläubigen gibt es falsche Ratgeber, die sagen, ah ja, wenn du richtig geglaubt hättest, hättest du jetzt keine Not. David hatte große Not. Als Gesalbter, als König, er wurde verfolgt mit dem Ziel, umgebracht zu werden. Und hier sehen wir, dass Davids Herzenshaltung ihm in der Not Bewahrung brachte. Er schlug nicht zurück gegen den König, der ihn verfolgte. Er schlug nicht zurück gegen die Soldaten des Königs, die ihn umringten. Er hielt im Vertrauen an dem fest, den er kannte und von dem er wusste, er steht über allen Dingen. Und ich frage mich, wie viele Schalen des Gebets, des Lobes und der Anbetung sandte David zu Gott im himmlischen Tempel. Wie viele Tränen sammelte Gott von diesem Mann. Was für eine Ehre muss Gott gefühlt haben von einem bescheidenen Jugendlichen, der die Schafe seiner Familie hüten musste, was zu der damaligen Zeit Sklaven verrichteten. Als er wohl stundenlang über Gott nachgedacht hat, in der Einsamkeit mit ihm gesprochen, Lieder für ihn komponiert und gesungen hat. Was für eine Ehre muss das für Gott gewesen sein. Und unter uns gesagt, unser leichtes Loben und Preisen kann da nicht heranreichen. Können wir so wie David Gott weiterhin loben und preisen, wenn wir in Bedrängnis kommen? Und zwar in richtiger Not, Verfolgungsnot. Im Psalm 34 sagt er, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. Er sagt, ich will den Herrn preisen alle Zeit. Lob und Anbetung waren für David ein Lebensstil. Er lobte Gott immer, sowohl in Siegen als auch in Sorge oder Bedrängnis. Jeder von uns erlebt Nöte im Leben, ob es uns gefällt oder nicht. Und die Pandemie, die gerade über die ganze Welt geht, trifft sowohl Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, als auch Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben und ihm von Herzen dienen. Not ist Teil unseres Lebens. Und wisst ihr, Nöte offenbaren meistens das, was in unserem Herzen ist. Stimmst du in die Klagelieder unserer Gesellschaft mit ein? Lässt du dein Herz verbittern und kommst aus dem Schimpfen und negativen Gedanken und Gerede nicht mehr heraus, weil gerade die Not vor deiner Tür nicht Halt gemacht hat? Oder tust du das, was David tat, weil sein Herz auf Gott ausgerichtet war? Je nachdem, wie unser Herz ausgerichtet ist, werden wir reagieren. Zwei bedeutungsvolle Dinge hatte David in seinen jungen Jahren erkannt. Sein Herz auf Gott auszurichten und eine Freundschaft mit jemandem zu haben, dessen Herz auch auf Gott ausgerichtet war. Und in dieser Zeit der Not vertraute sich David seinem Freund an, der ein Herz hatte wie er. Die Bibel sagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Nicht nur, dass er sich Jonathan anvertraute, David tat noch mehr. Er betete. Er betete, als er Hirte war. Er betete, als der Löwe kam. Er betete, als der Bär kam. Er betete jetzt in dieser großen Not der Verfolgung. Gott traf zwei Vorkehrungen im Leben von David, und zwar einen gläubigen Freund und Vertrauen in Gott. Diese haben ihn in dieser Situation gestärkt. Tue nicht, was manche Menschen tun, wenn sie in Not kommen. Sie verkriechen sich, sie klagen Gott an. Erhebe dein Herz zu Gott und nimm Hilfe von deinen gläubigen Freunden an. Es ist interessant, dass wir alle Antworten in der Bibel finden können. Wer kennt nicht den berühmten Bibelvers, den wir im Psalm 50, Vers 15 finden? Da steht: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Oder die Hoffnung für alle sagt es mit diesen Worten: Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe, ich will dich retten und du sollst mich preisen. Und das tat David. Fünftens, David war ein Mann des Wortes. Wie schon beschrieben, liebte er das Wort Gottes, sann darüber nach und sprach auch mit Gott darüber. Er liebte seine Gebote und Weisungen. Einer seiner ersten Amtshandlungen als König war, die Bundeslade Gottes nach Jerusalem zurückzuholen. Er wollte die Gegenwart Gottes wieder zum Mittelpunkt machen. Und nachdem der erste Versuch gescheitert war, erzählt uns die Bibel, forschte David in den darauffolgenden Monaten in den Schriften, um nach Antworten zu suchen. Und tatsächlich fand er sie in 4. Mose 4, Vers 15, dass Gott sie schon davor gewarnt hatte, wie und wer die Bundeslade transportieren durfte. David fand Antworten im Wort Gottes, aber suchte und fand sie auch im Gebet. Er hatte eine überwältigende Leidenschaft dafür, die Gegenwart Gottes und für uns heute Jesus wieder in den Mittelpunkt der Gemeinde zu stellen. Wisst ihr, wir benutzen Jesus, aber er steht nicht immer im Mittelpunkt. Wir sind enttäuscht, wenn Jesus unser Gebet nicht in unserem Sinn erhört, wenn wir in einer Prüfung schlecht abschneiden, den Arbeitsplatz nicht bekommen, den wir uns wünschen oder gar in Not geraten. Das sind die Dinge, die wir in den Mittelpunkt stellen. Es geht meistens um uns. David aber wollte Gott wieder zum Zentrum machen. Und das bekräftige ich nochmal im nächsten Punkt. Denk mal darüber nach und stelle die Frage: Ist Jesus immer noch für mich im Mittelpunkt? Geht es eher um mich, meine Bedürfnisse und alles, was ich noch erleben möchte? Oder geht es um Jesus, der mir Ewigkeitswert gibt? Verlasse ich das Zusammenkommen der Gläubigen oder sehne ich mich danach, Gott in der Gemeinschaft zu erleben und zu dienen? Teil seiner lebendigen Kirche zu sein. Komme ich nur, wenn ich Dienst habe, so zweimal im Monat, oder bin ich ein Stein, auf den man bauen kann und andere stützt? Setze ich all mein Verlangen daran, Gottes Reich mit Exzellenz zu bauen? Wisst ihr, wenn hier und da ein Stein im Gebäude fehlt, wird es sichtbar. Die Lücken werden größer. Ein weiterer Stein fällt heraus und es entstehen Risse. Das Haus droht einzustürzen. Prüfen wir uns, ob wir noch an der Stelle der Mauer sitzen, wo uns Gott hineingesetzt hat, damit das Gebäude stabil bleibt. Wie bekomme ich nun so ein Herz wie David, der den ganzen Willen Gottes tat? Und mein sechster Punkt heute ist: Er liebte das Haus Gottes mehr als sein eigenes. Psalm 132 wurde ebenfalls von David auf der Flucht vor Saul geschrieben. Ich frage mich, was würden wir tun, wenn wir Flüchtlinge wären und kein Dach über den Kopf hätten? In der Flucht vor Saul wäre es nur verständlich, wenn David in seinem Psalmen sagen würde: Gott, gib mir ein Haus, in dem ich schlafen kann. Gib mir einen Ort, wo ich mich ausruhen kann und nicht mehr davonlaufen muss. Ich will nur ein ruhiges, gemütliches Zuhause. So würde ich beten. Glaubt mir, ich kenne schlaflose Nächte. Ich bete so oft: Gott, lass mich schlafen. Es gab schon viele Herrscher in der Weltgeschichte, die immer für sich und ihr Volk Orte eroberten, doch keiner von ihnen suchte jemals nach einem Haus für den Herrn. Und es ist bemerkenswert und erstaunlich, was David in den Versen 1 bis 6 schreibt. Wir lesen ab Vers 3. Ich will nicht nach Hause gehen und mich nicht mehr zur Ruhe legen. Ich will mir keinen Schlaf gönnen und nicht einmal die Augen schließen, bis ich einen Platz gefunden habe, der dem Herrn, den starken Gott Jakobs, als Wohnstätte dienen kann. Obwohl er auf der Flucht in großer Not war, weil er verfolgt wurde, suchte er nicht nach einem Zuhause für sich selbst, sondern nach einem Haus für den Herrn. Seine Sehnsucht nach dem Haus Gottes ließ ihn sogar diese bekannte Worte aussprechen. Im Psalm 84, Vers 11 können wir sie nachlesen. Herr, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als 1000 andere. Das macht David zu einem ganz besonders herausragenden Mann. Ja, und jetzt stelle ich uns allen diese Frage. Nach wem ist unser Herz ausgerichtet? Haben wir noch die Leidenschaft für Gott und sein Haus? Oder haben wir uns entfernt? Was ist der Sonntag für dich? Ist der Gottesdienst ein fester Bestandteil unseres Lebens oder lassen wir ihn uns sehr schnell von anderen Aktivitäten rauben? Verbringen wir lieber mehr Zeit für uns und unsere Hobbys? Hat unser Glaube die Konstante, die David hatte? Ist unser Herz fokussiert, den ganzen Willen Gottes zu tun? David, ein Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Und ich glaube, das ist das Geheimnis Davids, nicht seine Demut, sondern die Sehnsucht, Gottes Willen zu tun. Ich darf uns bitten, alle aufzustehen. Ich komme zum Ende. Wenn sich unser Herz wieder auf Gott ausrichtet, so dürfen wir den Bibelvers in Hebräer 4, Vers 16 in Anspruch nehmen, der es auf den Punkt bringt. Können wir es lesen? Können wir es sehen? Lasst uns das gemeinsam jetzt alle laut sagen. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Wer fest an Gott hält und ihm ganz vertraut, dem gibt er seinen Frieden und Hilfe in der Not. David fand diese Hilfe in Zeiten der Not. Amen.